Jo, wir sind back in the Podcast Game. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Hallo.
Heute setzen wir unsere Heimreise fort. Wir sind in Finnland angekommen und es geht Richtung Süden. Wir besuchen zwei Bikeparks, eine Husky Farm und den Weihnachtsmann.
Und Helsinki.
Und Helsinki, genau. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Take me out, I wanna see. Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa. Claudi, wie geht's dir jetzt zu Hause so?
Gut.
Das ist schön. Kurz und knapp.
So wie du sonst immer antwortest.
Hast du erstmal eine Weile, also man muss sagen, wir sind ja jetzt seit einer guten Woche zu Hause.
Mhm.
Bist du mittlerweile angekommen oder musstest du ankommen oder wie war das für dich nach jetzt so einer langen Zeit unterwegs und im Van und na gut, ab und zu mal im Hotel auch, ja. Zwangsweise, aber ja.
Ja, also komischerweise hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie erstmal ankommen muss, also so generell. Ich habe mich sehr gefreut, wieder nach Hause zu kommen, weil es hier einfach auch super schön ist und es natürlich schon auch schön ist, wieder so ein bisschen mehr Platz zu haben und mehr Rückzugsraum zu haben und irgendwie einfach hier die schöne Umgebung, in der wir wohnen, zu genießen, hat mir sehr gut getan und sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie musste ich mich gar nicht dran gewöhnen, wieder so hier zu sein. Aber was ich schon gemerkt habe, die letzte Woche, ich bin irgendwie noch nicht so klar gekommen, irgendwie so strukturiert am Schreibtisch zu arbeiten und so.
Ja, das ging mir genauso.
Also vielleicht dann doch nicht so. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht war ich da doch einfach so ein bisschen platt noch und hatte einfach noch nicht so die Kapazität, einfach mich zu... ich konnte mich irgendwie nicht gut konzentrieren und von dem her, vielleicht habe ich doch ein bisschen gebraucht. Ich weiß nicht so genau.
Mhm.
Du?
Also ich habe mich auch gleich wieder zu Hause gefühlt, das schon. Und es war jetzt nicht schwierig, sich jetzt irgendwie wieder einzugewöhnen oder dran zu gewöhnen, dass man jetzt mehr Platz hat und so weiter. Das ging ganz schnell und war auch ganz angenehm. Das Einzige ist, dass ich glaube so, ich habe mich am Anfang noch so ein bisschen irgendwie wie im Urlaub gefühlt. Also als wäre ich quasi jetzt im Urlaub zu Hause. So.
Und wie kommt's? Oder woran hast du das? Wieso hast du dich so gefühlt?
Ja, also es war halt einfach noch nicht so dieser Arbeitsalltag. Also, keine Ahnung, es war halt irgendwie vom Gefühl her noch eher so, wie als wäre man, das ist schwer zu beschreiben, wie als wäre man zu Gast zu Hause. Aber jetzt nicht, dass man jetzt sich nicht sich nicht zu Hause gefühlt hat, sondern, also nicht im negativen Sinn, sondern einfach, irgendwie erstmal ankommen, erstmal, aber ich habe schon auch ganz bewusst irgendwie jetzt nicht gleich das Wochenende, also wir sind ja quasi an einem Donnerstagabend angekommen und ich habe mir dann schon auch ganz bewusst vorgenommen, Freitag, Samstag, Sonntag nichts zu tun, also arbeitstechnisch, sondern einfach erstmal entspannt anzukommen und halt ein bisschen Auto ausräumen und aber auch ein bisschen was machen und Sonntag gleich mal irgendwie nach Saalbach gehen zum Biken. Genau, also.
Vielleicht war es ein bisschen so, als würde man vom Urlaub nach Hause kommen und hat aber noch ein paar Tage, um sich wieder aufs Arbeiten vorzubereiten.
Ja, so kann man sagen. Ja, und dann ging es aber auch eigentlich ganz gut. Also ja, ähnlich wie bei dir. Eigentlich war die ganze letzte Woche noch so ein bisschen, random, uneffizient.
Ja.
Und ja, wir hatten ja dann auch noch ein paar Dinge zu tun.
Definitiv.
Aber ja, vielleicht kommen wir dazu ja später noch, was wir sonst noch so getan haben in der Zwischenzeit.
Also Kisten ausgepackt haben wir wenige, der ganze Speicher ist noch voll.
Das stimmt. Ja.
Naja, aber die Sachen, die wir bis jetzt nicht ausgepackt haben, die brauchen wir offensichtlich nicht so dringend.
So ist es. Gut. Ja, dann springen wir doch nochmal ein Stückchen zurück. Wir sind quasi hier im Podcast eigentlich, wo haben wir aufgehört? Wir sind auf dem Heimweg.
In Lappland.
Wir sind,
Finnland.
Genau, wir sind von Norwegen nach Finnland gekommen, sind in Finnland angekommen, haben auch in der letzten Folge schon ein bisschen was zu Finnland erzählt, so allgemeine Eindrücke. Also zum Thema Finnland hätte ich noch einen Fun Fact. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich ein Fun Fact ist oder einfach nur ein Fact vielleicht, aber weißt du, wie viele Finnen es gibt?
Finnen oder Finnen und Finninnen oder?
Ja, Finninnen.
5 Millionen ungefähr?
Ja, das ist gar nicht so schlecht. 5,5 Millionen.
Und warum ist das ein Fun Fact?
Ja, es ist, glaube ich, eher ein Fact. also ein interessanter Fact, weil Finnland ist ja schon von der Fläche her sehr groß. Und
habe ich gemerkt beim Durchfahren.
Hast du gemerkt, ja. Und 5,5 Millionen ist jetzt nicht so viel. Also das ist, glaube ich, ungefähr so viel, wie München hat.
Ja, ein bisschen mehr.
Ja, also das ist schon crazy, wenn man sich das so im Verhältnis, im Vergleich vorstellt.
Das stimmt.
Ja, dementsprechend ist es auch gar nicht so überraschend, dass die Campergrußquote in Finnland so gut ist. Weil man kennt sich.
Okay.
Ja, das fand ich noch ganz interessant.
Das ist interessant. Aber wo waren denn diese 5,5 Millionen? Weil gesehen haben wir die nicht.
Nee, der Großteil davon ist wahrscheinlich in Helsinki.
Wahrscheinlich.
Ja, und der Rest ist halt dann irgendwie so verteilt. Ja. Also wir sind in Finnland angekommen und sind dann eigentlich relativ straight biken gegangen.
Genau, im Levi Bike Park. In Lappland. Der ist noch so, ja, so nordwestlich.
Nord?
Nordwestlich.
Von?
Finnland.
Westlich? Norden? Ja. Ah ja, Westen, genau, stimmt.
Ja.
Ist nordwestlich und der lag halt direkt auch auf dem Weg.
Genau, deswegen dachten wir, ist das ja der
perfekte
Stop.
Also wirklich direkt auf dem Weg. Man ist direkt durchgefahren.
Es hätte noch einen anderen gegeben, den Illes
so. Bike Park mit Y, schreibt man den.
Y-L-L-E-S.
Der wäre auch sehr, sehr in der Nähe gewesen. Kleiner Umweg. Aber in Levi gab es auch ein Enduro-Rennen. Und dementsprechend haben wir uns dann auch entschieden, den Levi Bike Park auszuchecken, in der Hoffnung, dass wir ein paar Enduro-Lines auch finden. Und ja, wie fandest du denn den Bike Park?
Ja, wir haben die Enduro-Lines nicht gefunden.
Also wir haben einen Local Trailbuilder, also Local war der eigentlich nicht. Der war aus Neuseeland,
ja.
Aber der hat dort gearbeitet als Trailbuilder. Den haben wir gefragt und der hat gemeint, ja, also es gab wohl vor 2 Wochen, also 2 Wochen vorher, auch starken Regen und da wurden viele Strecken dann auch, also vor allem diese Single Trails, irgendwie so ein bisschen ausgespült und ja, das war einfach auch nicht.
Er hat dann auch gemeint, die brauchen wir eigentlich gar nicht fahren. Und wir wussten auch nicht so wirklich, wo die sind. Ein paar hätten wir, glaube ich, schon gefunden, aber wir haben uns dann an seine Empfehlung gehalten, das nicht zu tun, nachdem das alles noch ganz kaputt war. Und sind dann einfach die Bikeparkstrecken gefahren und ja, das waren einfach klassische Bikeparkstrecken, ja, würde ich jetzt mal so sagen, mit sehr viel losem Geröll. Also das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, stimmt, dass das alles so, ja, so, ja, irgendwie so. Hat
mich fast an Spanien irgendwie erinnert. Und ich habe irgendwie mehr mit Waldboden und Steinen, so wie halt in Norwegen und dann später auch in Stjørdal.
Ja, vor allem, weil man halt denkt, in Finnland ist halt nur Wald.
Ja.
Aber dann, es war auch eigentlich überall Wald und dann ging es aber halt quasi diesen Berg hoch und dann war der Großteil vom Bikepark war halt dann eben so unbewaldet. War halt eher so ein bisschen offenes Gelände. Ja, ein bisschen schroff irgendwie. Oder? Würde ich es mal bezeichnen.
Ja, ja. Einfach wirklich viel loses Zeug.
Ja.
Also ein paar Flowlines waren frisch geshaped oder relativ frisch geshaped, da war dann nichts drin. Aber ich würde sagen, vom Gefühl her, so die Strecken, die es schon länger gibt, die waren einfach alle geröllig.
Ja, irgendwie schon ein bisschen, ja.
Ja, genau, also mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so abgeholt. Es ist halt einfach ein klassischer Bikepark. Ja. Es gab schon irgendwie 2, 3 ganz coole Strecken. Aber was mich abgeholt hat, war das Mittagessen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das war irgendwie cool. Also das war auch wieder so, wie es in Finnland irgendwie gefühlt üblich ist, dass wenn es mal irgendwie ansatzweise eine Ortschaft gibt oder eine Siedlung, dann gibt es dort auch ein, ja, wie soll man das nennen, eine Lokalität. Genauso auch bei dem Bikepark, da gab es dann, ja, wie so ein Skirestaurant, wo es quasi so Buffet gab. Buffet, wo man sich bedienen konnte, da gab es leckere Salate, da gab es ja alles Mögliche irgendwie. Und das war für ein All-You-Can-Eat für 15 Euro. In Finnland sind ja Euro.
Mhm. Mit Nachspeisen und Kaffee, genau, und Wasser und echt leckere Sachen, auch ein paar vegane Sachen und jetzt nicht so Standardgerichte, sondern irgendwie, keine Ahnung, im Salat waren irgendwie noch so Trauben und Walnüsse und schieß mich tot drin. Und
das war echt gut.
Das war richtig gut, ja. Und das waren wir gar nicht mehr gewohnt.
Nee.
Gutes Essen.
Günstig vor allem auch.
Zu einem günstigen Preis. Das war eine ganz neue Erfahrung.
Ja. Und ich glaube aber eben, das gibt's in Finnland öfter eben sowas, weil man hatte dann auch das Gefühl, dass da jetzt nicht irgendwie nur Biker sind, sondern auch und auch nicht jetzt nur irgendwie Besucher, sondern irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass die Leute, die dort und in der Umgebung arbeiten, da mittags zum Lunch hingehen. Also so eine Atmosphäre hatte das. Also eher Einheimische hat man so das Gefühl gehabt.
Ja, so ein klassisches Lunch für Mittag, also von der Arbeit, ja. Mittagessen in der Arbeit, so.
Genau. Ist auch verständlich. Also.
Ja.
Würde ich auch machen.
Ja, und sonst kann man auch auf dem Parkplatz übernachten am Levi Bike Park.
Haben wir aber nicht gemacht.
Haben wir nicht gemacht.
Wir sind dann noch weitergefahren. Also ich fand
schönere Plätze, ist halt ein Parkplatz.
Ist halt ein Teerparkplatz. Es gibt einen großen Spielplatz so nebendran, also mit allen möglichen Sachen, irgendwie mit auch so Bungee-Trampolin und so, ich weiß gar nicht, was ist ein Hochseil-Klettergarten, gell.
So ein Fitnesszeug.
Genau, also irgendwie alles gemischt.
Rentiere sind da rumgelaufen auf dem Parkplatz.
Da gibt, und nicht nur auf dem Parkplatz, auch so im Bikepark.
Auch im Bikepark, ja, stimmt.
Dann gab's dann Airbag? Nee, war das woanders? Ja, nee, ich glaube woanders. Nee.
Aber das ist schon, Levi Bikepark ist schon, glaube ich, einer der, oder der Berg, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, heißt der Levi?
Der Levi-Berg?
nein, das ist einer der höchsten Erhebungen in Finnland, glaube ich. Also der hatte schon ein paar Tiefenmeter.
Ja. Ja, der andere ist, glaube ich, aber auch relativ hoch. Ist der andere nicht noch höher?
Weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall, also der soll vom Charakter her aber ähnlich sein. Die sollen wohl auch eine coole Jumpline haben, da in Illes Bikepark. Und ich fand den Bikepark in Levi jetzt auch, ja, Bikeparky. Also war jetzt auch nicht mein Highlight. Man kann auf jeden Fall, wenn man dort direkt vorbeikommt, dann kann man ein paar Runden drehen.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, wie teuer war die, wie das Ticket? Weißt du es noch?
Das war gar nicht so günstig.
Ja.
Also wir sind nur 3 Stunden, glaube ich, gefahren und haben so 30 Euro oder so jeweils.
Ja, das kommt
bezahlt.
Hin.
Das Tagesticket war aber unverhältnismäßig
teuer.
Ja, das
hat wahrscheinlich also, 35 gekostet oder so.
Ja, das war nur ein bisschen teurer wie das 3-Stunden-Ticket tatsächlich, aber ja, hat dann auch gereicht eigentlich, die 3 Stunden. Genau, und dann ging's weiter Richtung Süden. Und da haben wir dann, wie in der letzten Folge schon erwähnt, einfach mal so einen Forstweg von der Straße, einfach mal so einen Abzweig genommen und sind dann am Fluss gelandet.
Erst mal kurz durchs Gebüsch oder so. War recht eng.
Ja.
Ich dachte mir, wo führst du uns hin? Aber es war dann ziemlich cool.
Genau. Und es war dann so ein kleiner Stellplatz am Fluss. Aber das konnten wir noch ein bisschen baden.
Da gab es auch so eine Hütte, wie so ein Shelter, wo man sich, also so ein Holzhütchen mit, also offen quasi, aber mit Dach, wo man sich reinlegen konnte oder setzen. Und davor gab es eine Feuerstelle und es gab eine kleine Hütte sozusagen, wo das Holz gebunkert war. Also da gab es dann Holz, das konnte man sich da rausholen. Das war also zusammengeschnitten. Und
dann haben wir noch ein Feuerchen gemacht.
Wie heißt das? So eine Bio-Freilufttoilette.
Echt?
Also so eine. Ja, doch, die gab es da auch. Genau.
Ja, super schöner Platz auf jeden Fall. Wir waren natürlich nicht die Einzigen. Waren noch 2 andere Wohnmobile und ein
Motorrad kam dann noch.
Aber es hat jetzt auch gar nicht gestört.
Nee, es war entspannt.
Und war genug Platz. Und war, finde ich, schon einer der schönsten Stellplätze, die wir so hatten.
Irgendwie schon.
Ja.
Später hatten wir auch nochmal einen coolen dann.
Ja, und das war so grob, also zwischen Levi Bike Park und Rovaniemi, eigentlich genau auf der Hälfte der Strecke so. Bisschen, ja, doch, eigentlich ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke. Und am nächsten Morgen?
Da haben wir dann ganz spontan, haben wir dann da einen Besuch geplant. Und zwar von einer Bekannten, die mittlerweile in Finnland lebt und auf einer Husky, nennt man das Husky Farm? Ich würde es jetzt mal Husky Farm nennen. Arbeitet, beziehungsweise die auch managt. Und ja, die haben wir in der Früh angeschrieben, wo sie denn genau nochmal wohnt. Und lustigerweise war das von dort, wo wir waren, nur 40 Minuten oder so entfernt und lag halt auch wieder direkt auf dem Weg. Also wir sind Richtung Süden gefahren und es gibt ja quasi dort auch gefühlt nur diese eine Straße. Das heißt, wir sind dort sowieso lang gefahren und es hat sich super ergeben, dass wir sie dann da besucht haben. Und sie hat uns dann mitgenommen auf die Husky Farm und hat uns das alles gezeigt. Das war schon auch ganz interessant.
Definitiv, ja. Also der Lautstärkepegel auf so einer Farm ist auf jeden Fall hoch.
Ja.
Also da waren, keine Ahnung, jetzt im Sommer 60, 70 Hunde oder so, im Winter sind es noch mehr. Und die geben schon ganz schön Gas. Also
voll. Also es war, also dafür, dass es aber so viele waren, die Hunde waren ja eigentlich echt alle entspannt. Also. Oder hattest du Unwohl Gefühl? Weil es ja dann schon, also ich kenn's ja auch, wenn dann irgendwie Hunde, die du nicht kennst, und dann fühlt man sich vielleicht irgendwie unwohl oder so.
Die sind ja nicht frei rumgelaufen, die meisten.
Ja, das stimmt, aber ich glaube auch, wenn, die strahlen irgendwie ein anderes, die haben halt an dir wenig Interesse.
Ja, also es war eigentlich schon entspannt. Da sind dann halt Unmengen an, ich nenne es jetzt einfach mal Zwingern, aber schon recht große Zwinger.
Und es sind immer 2 Hunde in einem, also die haben schon Platz.
Genau.
Ist jetzt nicht wie in einem Tierheim oder so, die haben dann schon mehr Platz.
Ja. Und dann war gerade eben eine Seilschaft, ich weiß nicht, wie man das nennt, war gerade ein Husky-Rudel, eine Husky-Seilschaft war gerade an einen Schlitten mit Rollen angehängt, weil die am Trainieren waren. Also die haben halt das ganze Jahr über so einen Trainingsplan oder nicht fast das ganze Jahr. Die werden halt über die Sommermonate werden die auf den Winter vorbereitet, damit die dann im Winter fit sind für Schlitten, wie heißt's?
Ja, für ihre
Husky-Touren,
ja, Husky-Touren, ja.
Und so weiter.
Ja. Und gut, die haben gerade erst wieder angefangen zu trainieren, ne, weil die fangen erst, also ab, wenn es jetzt über 15 Grad oder so hat, dann trainieren die eigentlich nicht.
Ja, das ist
und da wurde es dann wieder kühler und dann haben die wieder angefangen zu trainieren. Ja.
Genau, und dann machen die da halt so ihre kurzen Runden mit so einem Rollschlitten. Und da haben die zufällig da gerade noch zwei Personen gebraucht, die sich in diesen Schlitten setzen.
Und wir waren gerade da.
Wir standen da gerade daneben.
Ja, und da durften wir eine Runde mitfahren. Also das war schon ganz cool.
Es war auf jeden Fall interessant. Es gibt dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Hunde waren das? 10 oder so?
Ja, es waren schon mehr, glaube ich.
Oder 12? Also immer zwei nebeneinander. Ja, mehr waren das, glaube ich, nicht.
Ich hätte schon fast eher so auf 15 bis 20 getippt. Nee. War das nicht so 10 voreinander?
Nee,
und dann,
nee. Okay. Ja, und die Hunde, die beiden, die ganz vorne sind, die müssen halt, also die Lead Dogs, die müssen irgendwie so einen speziellen Charakter haben, damit die halt da das Rudel auch führen und den Schlitten in die richtige Richtung ziehen, wenn sie die Kommandos kriegen und so. Und dann gibt's halt die in der Mitte, keine Ahnung, wie man die nennt. Und dann gibt's noch die zwei, die am nähersten zum Schlitten sind. Und irgendwie muss das halt alles so zusammenpassen. Also die müssen von ihren Charakteren möglichst zusammenpassen und zu ihrer Rolle als Schlittenhund. Also, ja, genau, passen. Entweder halt so ein bisschen Lead Dog oder ein bisschen mehr so, ich mache einfach, was die anderen machen. Genau. Besser kann ich es nicht erklären.
Mehr muss man, glaube ich, auch nicht erklären. Also es war auf jeden Fall ganz interessant, mal zu sehen, wie das dort so abläuft und ja, wie die Hunde miteinander funktionieren sozusagen. Ja, und ja, die Welpen streicheln, das war natürlich auch ganz, ganz toll. Okay.
Ja, und also ich muss schon sagen, ich hatte die ganze Zeit über, ich war schon ein bisschen angespannt und ich wusste auch die ganze Zeit über nicht so ganz, was ich irgendwie davon halten soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Hunden, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Huskies, geschweige denn von Husky-Farmen und irgendwie Husky-Touren. War aber immer so ein bisschen zwiegespalten,
ja.
Ob das jetzt cool ist, dass die da in diesen Zwingern sind und dass die da so trainiert werden und so weiter und so fort. Aber man muss dazu sagen, man hat so krass gemerkt, dass die Leute, also sowohl der Chef als auch alle, die dort gearbeitet haben, die lieben Hunde.
Die, ja, also die wurden schon sehr gut behandelt, mit viel Liebe.
Ja, genau.
Und also ich sehe es auch, also ich kann es auch so schwer einschätzen. Es ist für mich auch so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denkt man sich, boah, so viele Hunde auf einem Haufen, mehr oder weniger. Das ist ja schon irgendwie so krass, ne? Aber auf der anderen Seite ist halt, könnte es halt auch sein, dass das genau das ist, was den Hunden halt auch taugt, gell? Dass die das tun, was ihnen, wofür sie leben im Endeffekt und was, wofür.
Wofür sie gezüchtet wurden.
Ja, wofür sie gezüchtet wurden, aber was ja schon vielleicht auch irgendwie in deren DNA und Charakter verankert ist, dass sie halt eben, weiß ich nicht, also ist jetzt eine Theorie, dass das vielleicht auch denen halt irgendwie taugt, wenn sie das machen können und wenn sie dann auch mit eben vielen anderen Hunden im Rudel leben und das machen, dass die gar nicht so glücklich wären, wenn die jetzt zum Beispiel alleine als Haustier in einem wärmeren Land wie Deutschland oder vielleicht sogar noch wärmer irgendwie leben würden und nicht genug Bewegung kriegen würden, das wäre wahrscheinlich schlechter für sie.
Ja, wahrscheinlich.
Könnte ich mir vorstellen. Naja.
Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall gehen die sehr, sehr gut mit den Tieren um und das sind, die kennen jeden Namen, die kuscheln mit denen und das sind wirklich Tier- und Hunde liebende Menschen, die haben alle selber welche. Und wenn die Hunde zu alt sind oder irgendwie nicht mehr so Bock haben auf Schlitten ziehen, dann nehmen die die auch raus und vermitteln sie weiter als Haustiere zum Beispiel.
Also wir hätten wahrscheinlich auch einen mitnehmen können oder mehrere. Haben wir aber nicht.
Ja,
ja. Genau, also da gab es schon ein paar coole Dudes.
Die haben auch so eine Stiftung gegründet, wo sie quasi Schlittenhunde, die in Rente sind sozusagen, egal ob sie jetzt alt sind oder nicht oder einfach keinen Bock mehr haben, dann weitervermitteln, also auch von anderen Husky-Farmen und so weiter.
Mhm.
Ja.
Ja. Gut.
Das war ein Erlebnis.
Kurzer Hundeexkurs oder langer Hundeexkurs?
Ja, aber eins wollte ich noch erzählen.
Aber ja, okay.
Als wir da in diesem Schlitten saßen und diese Runde gefahren sind, also es ist so, diese Runde war vielleicht 2-3 Minuten, es war wirklich nur ganz kurz, aber wenn man da zurückkommt, dann sind die Hunde erstmal fix und fertig und kriegen dann halt was zu trinken und ein paar Snacks und so und legen sich irgendwie hin und hecheln. Und dann nach kurzer Zeit, so nach, weiß ich nicht, vielleicht 3, 4, 5 Minuten, stehen die langsam wieder auf, werden ein bisschen unruhig, fangen an zu bellen und geben quasi so das Signal so, okay, wir sind fertig, kann wieder losgehen. Das ist mir aufgefallen. Ja, das war irgendwie
stimmt,
crazy.
Ja. Da merkt man schon, dass die dann wieder
Energie haben.
Unruhig werden und loswollen, ja.
Ja. Mhm. Und wie die hören, das ist
stimmt,
krass.
Stimmt, ja. Der Schlittenfahrer, wie immer man den im Fachjargon nennt, der Husky-Mann, der hat quasi ja auch so Kommandos dann gegeben und der hat mehr oder weniger so leise vor sich hin gebrabbelt. Also der hat jetzt nicht gerufen.
Der hat eher geflüstert.
Ja.
Und die vordersten, die Lead-Dogs, die sind ja schon, keine Ahnung, 20 Meter entfernt oder mehr.
Ja, weiß ich nicht, aber weit genug und es hatte auch eine große Geräuschkulisse so drumherum. Also
ja, die bellen alle.
Die bellen alle, dann hast du natürlich die Geräusche von dem Schlitten, von dem Fahrzeug, von den Reifen und so weiter und so fort. Also das ist schon erstaunlich, wie gut die dann hören, ja.
Ja.
Stimmt.
Und der gibt eigentlich nur die Kommandos links und rechts und los und stopp, glaube ich.
Ja, und was er auch macht, ist, wenn die Hunde irgendwas richtig tun, also so machen, wie er das möchte, dann gibt er quasi von sich Laute. also er jubelt sozusagen dann irgendwie, damit er signalisiert, dass ihm das, er signalisiert quasi, dass ihm das taugt. Also
dass ihm das taugt, wenn die Hunde das richtig machen.
Genau, also oder dass die Hunde halt checken, sie machen das richtig, weil ihm das taugt.
Genau.
So, genau. Und ja,
ja,
also ganz
Husky,
interessant.
Kurzer, langer Husky-Exkurs und es waren Alaskan Huskies.
Korrekt, die sind ein bisschen athletischer von der Figur her, also nicht ganz so stämmig, eher ein bisschen schlanker. Und auch selten eher, also die haben selten oder eigentlich gar nicht, gell? Dieses helle Fell mit diesen stechend blauen Augen, das haben die nicht, das haben die Siberian Huskies. Und die Alaskan Huskies, die sehen zum Teil oft auch eben gar nicht so, die würde man jetzt, wenn man jetzt so einen Siberian Husky im Hinterkopf hat, vielleicht gar nicht unbedingt als Husky identifizieren im ersten Moment.
Ja.
Ja, also die haben zum Teil auch dunkelfarbige Augen und so weiter.
Weißt du noch, wie die Farm heißt?
Bear Hills Husky oder so.
Bear Hills Husky, ja. Wenn ihr Lust habt und es euch interessiert, dann schaut es euch mal auf Instagram an. Es ist echt ganz spannend und die haben auch einen ganz coolen Instagram-Account. Bear Hill Husky.
Bear Hill Husky, genau. Ja.
Bear Hill Husky Tours Lapland.
Genau, ja, und dann, da waren wir so ein Stündchen, würde ich sagen, gell? Und dann sind wir weiter zum nächsten Stopp. Also gleicher Tag, nächster Stopp, war dann der Weihnachtsmann. Wir haben Santa Claus besucht. Wir waren im Santa Claus Village in der Nähe von Rovaniemi, die Heimat des Weihnachtsmanns.
Ja.
Das ist ja schon was ganz Besonderes.
Also ich muss dazu sagen, der Roman, der ist so ein kleiner Weihnachtself. Der liebt Weihnachten. Der macht immer hier die ganze WG verrückt, weil er schon am liebsten im August anfängt, für Weihnachten zu dekorieren.
Ja, das hat jetzt gepasst. Es war August und wir waren beim Weihnachtsmann zu Hause.
Genau, optimal. Der holt dann auch immer einen Weihnachtsbaum und ja, dekoriert alles und macht dann Weihnachtsmusik an und so. Und
ich kümmere mich
verbreitet
halt,
die Stimmung.
Ich kümmere mich halt hier darum, dass das einfach eine schöne weihnachtliche Atmosphäre hat, weil sonst macht's ja keiner.
Genau, weil alle anderen sind
Grinches.
Fast schon Grinches. Vielleicht keine Grinch. Ich glaube, der Roman hat schon geschafft, alle anderen so ein bisschen mitzunehmen.
Ja, jeder hat mittlerweile so, nimmt irgendwas Gutes auch daran mit.
Ja.
An dieser Weihnachtsgeschichte.
Genau, deswegen mussten wir unbedingt zum Weihnachtsmann.
Ja, logisch.
Dachten wir. Vielleicht hätten wir es besser gelassen.
Ja. Ja, also es war tatsächlich, um es mal vorne wegzunehmen, etwas enttäuschend. Es war tatsächlich etwas enttäuschend. Ich habe es mir anders vorgestellt.
Wie hast du es dir denn vorgestellt?
Ich habe mir das so vorgestellt, dass das Weihnachtsmanndorf, also natürlich, ich wusste, dass ja kein Schnee liegt. Ich wusste, dass nicht Winter ist und ich wusste, habe mir schon auch gedacht, dass diese ganze Weihnachtsmagie halt vielleicht nicht so ist, wie sie im Winter ist. Trotzdem habe ich mir gedacht, dass man sich da möglichst Mühe gibt, das trotzdem irgendwie cool zu machen.
Wenn es schon auch geöffnet hat im Sommer.
Ja, wenn es schon eher auch geöffnet hat. Und ich habe mir halt vorgestellt, dass es so ein bisschen, weil es heißt ja Weihnachtsdorf. Ja, und es ist auch in der Beschreibung, liest man, dass es verschiedene Häuser sozusagen gibt, die in diesem Dorf halt stehen. Und es gibt zum Beispiel das Hauptpostamt und so weiter und so fort. Und ich dachte mir halt, dass das ganz cool so dann auch alles so ein bisschen weihnachtlich gestaltet ist oder dass es so eine Art Ausstellung ist oder wie in so einem Museum, so ein bisschen themenparkmäßig, dass man halt einfach in den verschiedenen Häusern hat man halt dann, ja, sieht man halt, wie dann da die Elfen quasi die Spielzeuge herstellen oder so in die Richtung, habe ich mir das halt gedacht.
Und wie war es dann?
Ja, tatsächlich war es einfach so, dass in jedem Haus und zwischen jedem Haus und hinter jedem Haus war ein Souvenirshop. Also es gab, keine Ahnung, 10 verschiedene Souvenirshops. Da gab es teilweise, da gab es mehr oder weniger die gleichen Sachen. Die haben sich ziemlich überschnitten. Und ja, es war halt irgendwie alles sehr auf Kommerz, auf Geldmacherei ausgelegt. Und das fand ich echt ein bisschen, ja, nicht nur dreist, sondern, also, ja, einfach sehr traurig.
Ja, also zum einen ist es ja zu erwarten,
dass
das darauf ausgelegt ist, aber man könnte es halt vielleicht ein bisschen besser verpacken und nicht so offensichtlich zur Schau stellen, aber es war sehr offensichtlich.
Es muss ja auch nicht in jedem Raum ein Souvenirladen drin sein.
Genau.
Oder? Also.
Und gegipfelt hat das ganze Erlebnis dann mit unserem Besuch beim Weihnachtsmann. Wir sind da rein und da war ein Schild, dass das kostenlos ist und dass man sich da halt anstellen soll und dann kann man rein zum Weihnachtsmann.
Genau, da war dann eine kleine Schlange und am Ende der Schlange war dann quasi eine Schiebetür. Die wurde dann immer geöffnet, um neue Leute reinzulassen und hinter denen wieder geschlossen. Und die war quasi, man konnte nicht durchschauen. Und man durfte dann auch keine Fotos da drin machen. Und ja, dort wurde man dann mit dem Weihnachtsmann fotografiert. Und Ja, wir haben so, ich glaube, 20 Minuten haben wir bestimmt gewartet.
Ungefähr, schätze ich jetzt mal. Ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Und ja, die Erwartungshaltung war halt irgendwie die, dass man dann zum Weihnachtsmann reinkommt, dass der sich, dass der dann schon auch nach den Wünschen fragt, ne, so wie er es halt bei den Kindern hoffentlich auch macht.
Wir haben uns
wie sich's
extra,
gehört.
Wir
haben uns
extra überlegt,
Gedanken
was wir dann, was wir dann sagen.
Ja, was hättest du gesagt?
Sag ich nicht.
Echt? Willst du es jetzt nicht verraten?
Nee.
Na gut. Dann
willst
du
es verraten?
Nö, dann soll ich es sagen. ja, und dann war es so, dass wir dann irgendwann dran waren. Wir durften dann rein. Wir durften uns dann nicht auf den Weihnachtsmann seinen Schoß setzen, was auch okay war. Wir haben uns dann rechts und links daneben hingesetzt.
Ich habe schon vorher gesagt, wenn ich mich auf den Schoß setzen muss, dann musst du mich retten. Das
genau,
will ich nicht.
Ja.
Musste
also,
ich aber nicht.
Musste sie Claudi nicht, ich durfte nicht. und anstatt, dass wir nach unseren Wünschen gefragt wurden, wurden wir erstmal gefragt, wo wir herkommen. Das ist ja vielleicht auch noch irgendwie okay. Wobei es ja dem Weihnachtsmann eigentlich erstmal, der sollte das ja eigentlich wissen. Ja, und dann haben wir eben gesagt, ja, da sind von München und dann ja, FC Bayern und Oktoberfest und bla bla bla. Also irgendwie war das so ein bisschen komisch. Ja, und ja, das war es eigentlich dann auch schon. Und dann hieß es, okay, jetzt werden drei Bilder gemacht. Und dann wurde runtergezählt, 3, 2, 1. Und dann hat es dreimal Klick gemacht.
Die
und
Elfen
dann,
haben die Bilder gemacht.
Die Elfen haben die Bilder gemacht, genau. Und dann durften wir wieder gehen.
Erst haben wir noch eine Ghetto-Faust
bekommen. Ah, wir haben noch eine Ghetto-Faust bekommen,
zum
genau.
Zum Abschied.
Ja. Und dann, dann wurden wir quasi wieder rausgeschoben aus dem Raum. Quasi am anderen Ende dann durch eine andere Tür wieder raus. Und sind dann natürlich in einem Raum gelandet mit einem Souvenirshop und dort gab es eine Theke, wo die Bilder dann ausgedruckt wurden und dann durfte man sich das Bild kaufen, was ja auch irgendwo zu erwarten war, ja klar, nur es waren jetzt nicht irgendwie 5 €, was das Bild gekostet hat, es waren auch keine 10 €, es gab 3 verschiedene Größen. Es gab die kleine Größe, also normale Fotogröße, dann doppelte Fotogröße und dann nochmal groß, also so DIN A4. Und das kleine hat 30 € gekostet, das mittlere 40 € und das große 50 €. Also für so ein ganz normales Standardfoto, also das war schon crazy.
Ja, wir wussten ja auch gar nicht. Also wir wussten nicht, dass da Fotos gemacht werden und wir wussten auch nicht, dass die dann danach da so zu Wucherpreisen angeboten werden.
Das stimmt, ja.
Das stand auch nirgends. Und ich meine, wir haben einfach gesagt, nee, danke und sind wieder gegangen.
Ja.
Aber wenn du da jetzt irgendwie mit deinen 2 kleinen Kindern da bist und dann machst du die Fotos mit dem Weihnachtsmann und danach...
Du sagst dann nein, dann ist das Geschrei groß.
Ja,
also das
ist schon richtig dreist eigentlich.
Das
ist
echt. Du hast halt
30 € ein so ein Foto ausdrucken, also...
Als Eltern hast du da eigentlich gar keine Wahl, als das zu bezahlen, außer du hast halt Bock auf Stress, ja, genau. Also das finde ich schon krass. Und ich meine, wenn es 5 € oder 10 € kostet, dann ist das ja, dann macht das ja auch jeder gerne irgendwie, oder? Aber das ist schon,
ja,
das
ich glaube, für 5 oder 10 € hätten wir es wahrscheinlich auch,
ja,
gekauft.
Ja, das ist irgendwie ein nettes Andenken.
Nachdem
so.
Der Roman ja den Weihnachtsmann eigentlich so gern hat.
Ja, aber ja, da war ich echt enttäuscht von dieser ganzen Kommerz-Geschichte, was ja total unweihnachtlich ist. Na, wobei... Eigentlich ist es total weihnachtlich. naja,
ja.
Also ich fand es irgendwie ein bisschen traurig, dass man da wirklich an jeder Ecke versucht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Hauptpostamt war da auch ein gutes Beispiel. Das war dann eben der nächste Souvenirshop. Da gab es auch wieder alle möglichen Sachen und auch ja so Postkarten. Da war schon so ein bisschen auf Postkarten gemacht dann der Souvenirshop. Und es gab tatsächlich auch einen Briefkasten, wo man seine Nachricht an den Weihnachtsmann einwerfen konnte.
Also so die Wunschliste, oder?
Die Wunschliste, genau. Und es gab dann auch so Tische, wo dann Stifte lagen, aber Zettel gab es keine. um dort was einzuschmeißen, musstest du natürlich dann erstmal eine Postkarte kaufen für 5 Euro mindestens. Gab es auch teurer. Und dann konntest du da was draufschreiben und das dann direkt da wieder einschmeißen.
Oder du hast, wenn du mitgedacht hast, vielleicht deine Wünsche schon vorher aufgeschrieben, dann musst du nichts zahlen, um es in den Briefkasten zu werfen.
Aber so ist es, glaube ich, nicht gedacht.
Nee, es gab auf jeden Fall kein Papier.
Also ich habe dann den Kassenzettel genommen von dem letzten Souvenirshop, wo wir uns 2 Magnete gekauft haben. Und auf den Kassenzettel habe ich dann meine Wünsche geschrieben und den habe ich dann da eingeworfen.
Ja, das war unsere Weihnachtsdorf- und Weihnachtsmann-Erfahrung.
Ja, wir waren noch bei der Frau Weihnachtsmann, Mrs. Santa Claus.
Nee, da,
ja, da haben wir auch noch hingeguckt.
Wir haben nur mal kurz ins Haus reingeschaut.
In das Haus, das sah ganz nett aus, das war auch ganz nett eingerichtet. Aber um dann zu Mrs. Santa Claus hochzugehen in den ersten Stock, hätte man auch wieder ein Ticket gebraucht. Das heißt, da hätte man dann auch, das hätte man vorher kaufen müssen. Und hätte auch wieder bezahlen dürfen. Da hätte man auch ein Foto machen können. Ja, haben wir natürlich nicht gemacht. Ja, also alles in allem leider irgendwie ein bisschen, wär wahrscheinlich zu erwarten gewesen, aber irgendwie fand ich es schon wild.
Ja, wir versuchen das einfach dieses Weihnachten auszublenden und...
Ja, das war einfach nicht echt, das war einfach nicht der echte, das war einfach
ich
nur...
Ich glaube auch nicht, dass das der echte Weihnachtsmann war.
Nee, ich glaube
auch
nicht.
Da war auch gar kein Finne.
Nee, da war kein Finne.
Mhm. Naja.
Ja.
Egal, nicht?
Ja, und dann?
Keine Empfehlung auf jeden Fall.
Nee, keine Empfehlung für das Weihnachtsmann-Dorf.
Nee.
Ja, und dann im Anschluss sind wir auch nochmal direkt ein Stück weitergefahren. Richtung Süden wieder.
Also von Rovaniemi
sind wir,
was auch noch in Lappland liegt, nach?
Syöte. Ja, nach Syöte sind wir gefahren. Syöte liegt gerade so nicht mehr in Lappland, soweit ich weiß, gell?
Ich glaube auch. Ich kann das ja nochmal
du kannst es mal
validieren.
Versuchen, genau rauszufinden. Auf jeden Fall sind wir dann nach Syöte gefahren. Syöte ist im Endeffekt, kann man sich das auch so vorstellen, es ist ein kleines Dorf mit eigentlich nichts. Also dort gibt's auch ganz typisch wieder einen Laden, in dem gibt's alles. Also in diesem Laden, das ist so ein kleiner Markt, also wie so ein kleiner Mini-Tante-Emma-Supermarkt, angeschlossen an einer Bar mit Pizzeria. Und ja, das war's eigentlich, gell? Also dieses, wie heißt es, Tantari Market?
Tunturi,
oder?
Oder
Tunturi, Tunturi, Tantari, wie auch immer. Wo eigentlich das Einzige, wo man so hingehen kann im Zentrum. Ansonsten ist es ein Skigebiet und es gibt unten ein Hotel, es gibt oben ein Hotel, es gibt einen kleinen See, es gibt viel Wald, es gibt Wanderwege.
Und einen Bikepark.
Und es gibt einen Bikepark, genau. Und in Syöte wären wir eigentlich schon eingeladen gewesen Ende Juli für so ein, wie nennt man es? Das ist so eine Art Presscamp vom Syöte Tourismus. Leider konnten wir da nicht teilnehmen, weil wir da noch in Norwegen waren und hätten dann so oder so nicht teilnehmen können, weil unser Auto zu dem Zeitpunkt noch in der Werkstatt war dann. Aber wir haben es nachgeholt. Wir sind dann auf dem Heimweg, haben wir einen Stopp in Syöte eingelegt. Es lag jetzt nicht direkt am Weg, aber es war auch kein Riesenumweg.
Genau. Ja, was ist dein Fazit zum Syöte Bikepark?
Also, ich fand den ziemlich cool. Also mir hat er richtig gut gefallen. Es gab dort, also es sind, wie viele Höhenmeter sind das? Es sind ja auch nicht viele, es sind 150
vielleicht?
Tiefenmeter. Es hat dort, also offiziell 14 Strecken, wobei einige davon einfach irgendwie Varianten sind. Aber in Summe ist dort eigentlich für jeden was dabei. Es gibt leichte Flowtrails, es gibt so ein bisschen Bikeparky-Jump-Flowlines und es gibt schon so ein paar Enduro-Lines und vor allem 2 davon mit noch einer dritten Variante, die dann da so abzweigt und wieder zusammengeht, die haben uns schon sehr gut gefallen. Also mir und dir, glaube ich, auch.
Korrekt.
Das war so viel so mit so ein bisschen North Shore. Also da waren auch so große Felsen, so, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch wieder Granit. So Granitbrocken und Platten, die dann mit so kurzen North Shore, also teilweise auch längeren North Shore Elementen miteinander verbunden sind und echt irgendwie cool gemacht ist.
Dazwischen auch immer wieder Waldboden, paar Wurzeln,
genau,
oder andere Felsen.
Genau.
Also
schon auch technisch.
Ja, interessanter Untergrund. Und man muss dazu sagen, es war nass. Es hat irgendwie so ein bisschen geregnet. Oder es hatte geregnet und genau als wir dann gefahren sind, die 3 Stunden, war es zumindest von oben trocken. Und es war erstaunlich, es ging erstaunlich gut zu fahren dafür,
voll,
dass es richtig geschüttet hat, die Stunden davor.
Also der Fels war eh super griffig. Es war auch nicht matschig, dann da, wo halt Erdboden war, war es jetzt auch nicht matschig.
Nee.
Und also die Wurzeln gingen auch, also, und auch das Holz, also auch die North Shore Elemente, das fand ich irgendwie eh ganz interessant, weil die hatten jetzt nicht konsequent auf allem so diesen Hasendraht drauf für den Grip, sondern nur auf manchen, wo man sich am Anfang gedacht hat, okay, vielleicht ein bisschen komisch, aber es hatte tatsächlich ein System. Die steiler waren, wo man tatsächlich eben auch drauf bremsen musste, die hatten einen Hasendraht, und die Holzdinger, die flacher waren und wo man auch eh mit wenig Geschwindigkeit drüber gerollt ist, die hatten dann teilweise keinen, und es ging auch voll gut. Also es hat echt gepasst.
Ja.
Also das hat mir mega gebock, mega, mega Bock gemacht und war schon auch so ein bisschen einzigartig.
Definitiv, ja. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht wegen dem Bikepark bis nach Finnland fahren.
Nee,
aber
das nicht.
Wenn
dafür
man halt
ist halt
Bock
zu klein,
hat, nach Finnland zu fahren, dann sollte man den unbedingt mitnehmen.
Auf jeden Fall. Also es ist, und das kann man mit Fug und Recht behaupten.
Mit Fug und Recht?
Ja, das sagt man nur so.
Echt?
Ja, sicher.
Hast du dir das gerade ausgedacht?
Nein, das ist eine Oldschool-Aussage.
Wo hast du die denn her?
Ja.
Jetzt hast du eine Oldschool-Frisur und jetzt triffst du Oldschool-Aussagen.
Ja, sicher. Mit Fug und Recht kann ich behaupten, der Syrte Bikepark ist der beste Bikepark Finnlands.
Mhm, ja.
Von denen, die wir gesehen haben.
Ja.
Also waren nur zwei.
Dem würde
aber
ich zustimmen.
Aber ich habe so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, dass es wirklich so ist. Und auf mein Gefühl kann man schon vertrauen.
Ja, genau.
Ja.
Ansonsten drumherum gibt's wohl schon ein riesiges
Wegenetz.
Trailnetz kann man jetzt nicht sagen. Es ist ein Forest-Biking-Wegenetz.
Ja,
es sind,
also,
glaube ich, schon,
ich glaub, eher
Pfade.
So Cross-Country.
Ja, es sind Pfade, aber es geht halt nicht bergab.
Ja, und das ist vielleicht mit dem E-Bike sogar dann auch ganz witzig an der einen oder anderen Stelle. Claudi schleicht sich gerade davon. Ich glaube, die Nase läuft, so wie sie hier mit erhobenem Haupt. Ja, ja, jetzt muss auch mal gemacht werden. Ja.
Entschuldigung, kurz Nase putzen.
Ja. Genau. Also Forest Biking mit dem E-Bike vielleicht eh ganz, ganz witzig. Wir haben es dann auch nicht ausprobiert. Es ist aber auch landschaftlich wirklich da drumherum auch echt schön. Also
ja,
auch alles wieder viel Wald und, wie gesagt, der See. Also ich fand's ganz cooler.
Kann
Hat
man
mir gefallen.
Machen.
Kann
ja,
man machen. Empfehlung, wenn man mal in der Nähe ist, auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja,
und
dann ging es wieder ein Stückchen weiter. Also wir haben dann dort eine Nacht verbracht und die nächste Nacht sind wir dann Richtung Helsinki gefahren und haben aber, war das dann auf dem Weg nach Helsinki, wo wir diesen coolen Stellplatz dann noch hatten?
Welchen coolen Stellplatz?
Ja, der da auch, wo wir noch die Fotos gemacht haben auf dieser Landzunge. Hinter diesem komischen Kieswerk oder was das war.
Ja, also.
War das da?
Ja, das war da. Glaub schon. Aber ich weiß es nicht, ob man sagen kann, dass es so ein cooler Stellplatz war. Also
Er war
wenn man
jetzt
dann
nicht so
dort
schlecht.
ist schon,
Ja.
war halt auch direkt an so einem See, auch wieder mit Feuerstelle und Holz und allem. Und dann gab es da noch so eine kleine Landzunge. Da hätte man auch stehen können, auf der Landzunge, die so in den See reinragt. Das
Da
war
haben
schon
wir
ein
auch noch
bisschen
mal so
epic.
ein paar Bilder und ein Video gemacht. Das sieht man vielleicht auf unserem Instagram-Kanal demnächst mal.
Genau. Aber der Stell oder hinter dem Stellplatz ist so eine Mine oder sowas.
Ich glaube, es ist so eine
Oder
Art
Bergwerk
Kieswerk.
oder Kieswerk. Man fährt da auch erstmal ewig über so eine komische Straße an dem Kieswerk vorbei und sieht
Da
da
sind
so
überall so
diese.
Förderbänder, die dann da ganz wild gebaut sind. Also so,
Genau.
ja.
Und wir hatten aber das Glück, dass es Sonntag war. Und da war einfach niemand.
Ja, man hat auch in den Bewertungen von Park4Night, glaube ich, stand da auch drin, dass manchmal die LKWs noch bis relativ spät in die Nacht irgendwie fahren und dass das unter Umständen stören könnte.
Ja,
Aber bei uns
war
war gar nichts.
nee,
Also
auch
das
keine
war echt,
Menschenseele
ja.
getroffen.
Also dann war das eigentlich schon ein ganz, ganz chilliger Platz, wenn man dann da war und wenn dort kein LKW-Verkehr ist.
Genau, und von da ging es dann weiter nach Helsinki, oder?
Genau. Und da haben wir uns dann, da haben wir auch dann übernachtet. Wir haben uns einen Stellplatz etwas außerhalb von der Stadt gesucht, nördlich. Südlich ist auch schwierig, gell? Da ist der finnische Meerbusen.
Ja, also außerhalb so, was waren es, 8, 7 Kilometer oder
Ja.
so?
Keine Ahnung,
Oder
weiß jetzt nicht
sechs?
mehr auswendig, aber es war an so einem Sportplatz mit Beachvolleyballfeld.
Ja, also es war schon noch städtisch, aber entspannt,
Ja,
ja.
so eine Siedlung, so eine klassische Vorstadt, Siedlung.
Genau,
So
und
ein
von da
bisschen.
sind wir dann mit den E-Bikes ins Zentrum gerollert, am eigentlich schon späten Nachmittag.
Ja,
Nee,
und
Abend, es war schon 6 oder so, glaube ich.
kann sein, ja. Und es war mega entspannt eigentlich, weil der komplette Weg war im Prinzip Fahrradweg.
Ja, und wir sind kreuz und quer gefahren und wir sind, glaube ich, bestimmt 99% auf Fahrradwegen
Ja.
gefahren, quer durch die Stadt.
Ja.
Das war richtig,
Und
richtig
zwar auch
cool.
teilweise echt große, breite Fahrradwege.
Ja.
Also das ist schon ganz cool ausgebaut.
Definitiv. Und sonst, wir sind dann auch erstmal Abendessen gegangen.
Was geil war, es gibt dort in Helsinki gibt's einen Freizeitpark, der ist quasi dauerhaft dort, also mit Achterbahn und so weiter und so fort.
Ja, da sind wir
Da sind wir dann vorbeigefahren.
Roman wollte gleich
Ich
rein.
Ich wollte schon rein, ich war ein bisschen traurig, aber wir hatten beide so ein bisschen Hunger und wollten dann auf jeden Fall
erstmal
was
essen.
essen. Ja, und später hatte der dann eh auch zu. Aber das fand ich irgendwie ganz
Ja,
witzig.
voll. Und dann sind wir zu so einem veganen Thai-Imbiss. Das war richtig geil.
Das war gut, ja.
War richtig lecker. Und dann sind wir einfach nur so ein bisschen mit den E-Bikes durch die Stadt gecruised. So ein bisschen am Hafen und vorne an der Promenade entlang. Und ein bisschen kreuz und quer durch die Stadt. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in München, nur mit Hafen.
Ja, das stimmt.
Also so vom Stil der Stadt und vom Flair und von so den Menschen. Also für mich hätte es genauso München sein können.
Ich glaube, dass München noch ein bisschen mehr Altstadt hat.
Ja,
wie
das
jetzt
stimmt.
Helsinki, aber jetzt mal abgesehen von der Altstadt, ist der Flair ähnlich tatsächlich,
Ja.
so ein bisschen, ja.
So wie die Straßen aussehen und die Häuser aussehen.
Ja.
Ja, das hätte schon irgendwie so eins der Münchner Innenstadtviertel sein können.
Ja, das stimmt. Ja. Mit weniger Menschen halt.
Mit wen? Ja, so entspannt.
War schon
Also auch der
entspannt,
Verkehr.
ja.
Klar, am nächsten Morgen haben wir ein bisschen zum Hafen gebraucht, weil aber auch irgendeine Straße da gesperrt war und so eine Umleitung gab. Aber sonst war der Verkehr total entspannt
Ja.
für so eine Stadt. Und da ist, ich glaube, irgendwo habe ich das gelesen, dass Helsinki null Verkehrstote
Stimmt, das hast du ja
hatte
gesagt, ja. Im letzten Jahr oder so.
Jahr. Ja. Und da ist halt auch überall 30-Zone und so.
Ja, das stimmt.
Und das macht einfach wirklich voll Sinn.
Ja.
Geile Fahrradwege, nur 30 Zonen in der Innenstadt, null Verkehrstote.
Ja, und
kann man sich echt mal eine Scheibe abschneiden.
Ja, echt eine relaxte, angenehme Stadt. Also ich fand es jetzt nicht so krass besonders. Also ich war ja schon gespannt irgendwie auch so ein bisschen auf Helsinki, ob das jetzt so eine fancy, skandinavische, ganz besondere Stadt ist, wo alles irgendwie, ja, keine Ahnung, voll digitalisiert ist, so, weißt du, wie ich meine, irgendwie. Und so kam es mir jetzt aber nicht vor. Also, wie du ja auch schon gesagt hast, es hat so, sich so ein bisschen ähnlich angefühlt wie in München.
Ja, also und ich finde, es hatte schon, also es ist schon eine moderne
ja,
Stadt.
Ja, es ist schon modern, so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie super futuristisch.
Nee.
Genau.
So ganz normal unaufgeregt.
Ja, genau.
Irgendwie.
Genau, ganz
und
normal.
Auch nicht so überlaufen und war echt entspannt.
Ja, voll.
Dann sind wir da im Halbdunkeln wieder die 6, 7, 8 Kilometer zurückgefahren.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob es jetzt irgendwie so besondere Sehenswürdigkeiten gegeben hätte in Helsinki. Wir haben uns jetzt ja aber auch nicht damit beschäftigt. Bestimmt gibt es das ein oder andere, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Stadt vor Sehenswürdigkeiten strotzt, wie jetzt irgendwie Barcelona oder so.
Ja.
Nee, genau. Ja, auf jeden Fall.
Das war ein Abend in Helsinki.
Das war ein Abend in Helsinki. Tallinn war dann schon ein anderer Schnack.
Definitiv. Und das
gibt's
in der nächsten Folge. Was aber vielleicht noch viel aufregender war, war die Fährfahrt nach Tallinn. Das gibt's auch in der nächsten Folge.
Okay, dann kann man ja sich auf etwas freuen.
Genau. Tallinn ist die Hauptstadt von Estland.
So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Genau. Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen.
Ja, das war Finnland in a nutshell.
Ja.
Quasi.
Passt. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Die wird es wahrscheinlich erst in 2 Wochen
geben.
Oh
ja, stimmt.
Weil
das
wir jetzt dann in der Toskana sind für 1,5 Wochen. Genau.
Ja, und da werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, einen Podcast aufzunehmen, weil wir mit einer Gruppe unseren Toskana-Roadtrip machen.
Genau. Also müsst ihr euch für das Baltikum noch ein bisschen gedulden.
Genau, in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal auf der Bucketride-Festival-Webseite vorbeischauen.
Und euer Ticket
buchen. Wie wär's? Ist nämlich bald soweit. Lang ist nimmer. Jasper wird auch am Start sein. Jasper macht sein Community-Event, Meet and Greet mit Jasper Jauch, Talk Dirty und so weiter an unserem
deep,
Festival.
Deep, nicht dirty.
Was? Talk Deep? Deep Talk? genau. Also Jasper kann man auf jeden Fall treffen. Und vieles andere auch. Viele andere Leute und Programme und so weiter und so fort. Schaut einfach mal vorbei. Zieht euch mal das Programm rein. Und wenn ihr Bock habt, seid dabei.
Bis dann.
Ein paar Tickets gibt's noch. Bis dann. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.